Besser Wissen, der Podcast von golem.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und natürlich interessiert an vielen Dingen, die mit Altertum oder alten Sachen, Historie und so weiter zu tun haben und natürlich auch an Technik. Und ich bin heute in der Nähe von Frankfurt und komplett richtig hier. Ich bin nämlich bei Professor Bernd Ullmann, der Professor ist an der Hochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt. Aber hier, wo wir gerade sind, nämlich in seinem Zuhause, steht alles voll mit alten Rechnern. Aber nicht einfach irgendwelchen Rechnern, sondern analogen Rechnern. Bernd, als allererstes frage ich dich mal, wie kommt man dazu, Analogrechner alte zu sammeln?
Das ist eine Begeisterung, die ich schon seit der Schulzeit mit mir herumtrage. Wir hatten in der Schulbibliothek oft ausgemusterte Bücher von der Stadtbibliothek und viele waren einfach nicht schülertauglich. Und eines dieser Bücher war von Gillois und Lauber, Analogrechnen. Und das war mathematisch natürlich weit über dem Horizont eines Schülers, aber das hat mich so fasziniert, dass man auch rechnen kann, ohne einen Algorithmus zu benötigen, dass mich das wirklich seit meinen Teenager-Tagen nie wieder losgelassen hat, das Thema Analogrechnen. Das heißt, rechnen ohne Algorithmus.
Du hast aber als ersten Computer, logischerweise, du bist ja auch wie ich auch in den 70ern, natürlich ein ganzes Stückchen früher als ich, aber eben in den 70ern geboren, da war dein erster Computer kein Analogcomputer, richtig?
Nein, damit hätte ich auch mathematisch in dem Alter gar nichts anfangen können. Mein erster Computer, den ich immer noch habe und liebe und wertschätze, war ein ZX81.
Der, soweit ich weiß, eine Speichergröße von satten 1 Kilobyte?
Richtig, ich war allerdings sehr begünstigt. Ich hatte ein 16K RAM-Modul dafür.
Und über welche Zeit reden wir da?
1981, den hatte ich zu meinem 11. Geburtstag geschenkt bekommen. Und das hat wirklich mein Leben verändert, weil mich hat danach eigentlich nichts mehr außer dem maschinellen Rechnen interessiert. Das sah man sehr gut an Schulnoten, die in Fächern, die nichts damit zu tun hatten, deutlich runtergingen. Aber in Fächern, die mit Technik und Naturwissenschaften zu tun hatten, deutlich nach oben gingen.
Kann ja nicht so schlimm gewesen sein, weil letztlich bist du Professor geworden. Hast du in deiner normalen Arbeit oder in deiner Professur oder in dem, was du jetzt arbeitest, auch mit sowas zu tun? Oder ist das eigentlich was ganz anderes?
Also ich habe das große Glück, dass ich nichts mit dem Wirtschaftsaspekt einer Wirtschaftsinformatik-Professur zu tun habe, sondern mich auf die Informatik und Mathematik Aspekte konzentrieren kann. Und da machen wir durchaus auch interessante Forschung an der Hochschule.
Ich komme nochmal zurück zu dem Buch, das du erwähnt hast, Analogrechnen. Dieses Buch ist, wie du gesagt hast, eigentlich nichts für Schülerinnen und Schüler in der Grundschule oder so. Und dann ist es auch noch alt, ist von 1963. Was stand da drin, was dich so fasziniert hat?
Zunächst mal war es die Idee, dass man durch Modellbildung Probleme lösen kann. Das finde ich bis heute faszinierend, dass ich zum Beispiel auf die Idee kommen könnte, Minimaloberflächen mit Seifenblasen zu lösen. Warum soll ich da komplexe partielle Differentialgleichungen irgendwie numerisch lösen, wenn ich einfach einen Eimer mit Wasser, ein bisschen Seifenlösung und einen lustig geformten Drahtbügel reintauchen kann? Und was mich so fasziniert hat, ist, dass es eben auch ein bisschen indirekter geht. Dass ich nicht wirklich auf eine Seifenblase oder so zurückgreifen muss, um sowas zu lösen, sondern dass ich etwas abstrakter elektronische Modelle für Probleme nutzen kann, an denen ich dann die Lösung messtechnisch ablesen kann.
Genau, also deine Webseite, also deine E-Mail-Adresse, da weist das auch schon drauf hin, heißt Analog Paradigm, also das analoge Paradigma. Und da merkt man auch, und in dem, was du gerade gesagt hast, da ist fundamental was ganz anderes gefordert und aber wird einem auch gegeben als bei der Rechentechnik, die wir heutzutage alltäglich verwenden.
Ja, das ist richtig. Und das ist ein Riesenproblem, muss man sagen, wenn man sich Studenten anschaut oder allgemein junge und jüngere Leute, die sind halt trainiert, algorithmisch zu denken. Wenn die ein Integral sehen, dann denken die sofort Runge-Kutta oder Hoyn oder Prädiktor-Korrektor-Verfahren oder sowas. Und es ist unglaublich schwer, den Leuten nahezubringen, dass man auch ganz anders an solche Probleme rangehen kann. Und das betrifft nicht nur das Analogrechnen. Das Problem hat die Quantencomputer-Szene genauso, weil auch ein Quantencomputer ist letztlich ein modellbasiertes System. Nur nutze ich halt quantenphysikalische Phänomene, während ich bei einem Analogrechner eher klassische elektronische Phänomene nutze. Und das ist wirklich die große Herausforderung im ganzen Bereich des Unconventional Computings, die Leute zu enablen, sozusagen mal nicht algorithmisch zu denken. Ich werde oft gefragt, und wie mache ich da eine Vorschleife? Und die Antwort ist ja halt gar nicht. Das Konzept gibt es nicht mal. Du brauchst keine Vorschleife. Du denkst viel mathematischer.
Und So entnehme ich das dem auch. Und wenn ich mich hier umsehe, dann bestätigt das das. Es ist auch viel haptischer und viel, also wenn man denn darüber nachdenkt, vorstellbarer. Ist das richtig?
Definitiv. Also wenn man aus der mathematischen Ecke kommt, ist ein Analogrechner viel natürlicher als ein Digitalrechner. Man ist so gewohnt, dass man alles digital löst, dass einem gar nicht auffällt, wie, auch wenn das ein bisschen plakativ ist, pervers das eigentlich ist. Ich habe kontinuierliche Probleme, die zumindest auf dem Blatt Papier in den reellen oder komplexen Zahlen stattfinden. Und dann zerhacke ich das in lauter kleine Schritte und rechne auf einer Maschine, die alles als binäre Sequenzen darstellt, was überhaupt nichts mehr mit dem Problem oder dem Problemraum zu tun hat. Das geht zwar, aber es ist nicht natürlich.
Naja, und man sagt ja Mathematikerinnen und Mathematiker nach so ein Faible für Eleganz. Ist das damit verbunden?
Unbedingt. Also bei mir auf jeden Fall. Ich finde das viel eleganter, einen physikalischen Prozess nutzen zu können, um ein Integral auszurechnen, als irgendwelche ausgeklügelten numerischen Verfahren.
Kommen wir mal zur anderen Seite. Also ich natürlich als jemand, der dessen mathematische Begabung ebenso wie die musische Begabung faktisch nicht vorhanden ist und der leider in der Schule, schieb immer alles auf die Lehrkräfte, ausgestiegen ist, weil ich den Anschluss verloren habe. Man kriegt ja irgendwie, es muss ja alles aufeinander aufbauen und einen Sinn ergeben. Und da ist bei mir irgendwo die Kette unterbrochen worden. Und dann ist es wirklich schwierig, sich da wieder reinzudenken. Für mich sind natürlich, ist das Algorithmische oder ist das, wie Computer heute so funktionieren, natürlich sehr, sehr zugänglich, weil da viel über Oberflächen passiert und Dinge im Hintergrund versteckt werden vor mir, vor denen ich mich vielleicht fürchten würde oder so. Das ist ja dann da aber nicht so, ne? Also die Hürde, erstmal einzusteigen und darüber nachzudenken, ist höher. Ist das richtig?
Kommt drauf an. Ich würde persönlich sagen, eigentlich eher nicht. Also wenn man aus einem etwas mathematischeren Background kommt, ist die Programmierung und auch die Verwendung eines Analogrechners was wirklich viel Einfacheres und viel Natürlicheres. Wenn wir irgendein Problem lösen wollen, egal womit, brauchen wir eine mathematische Beschreibung, so oder so. Beim Analogrechner ist man an der Stelle fast schon fertig. Abgesehen von so ein paar Technikalitäten wie Skalierung, kann ich aber aus der mathematischen Beschreibung direkt mein Programm für den Analogrechner ableiten, was ein Haufen von Kabeln bei einem klassischen Analogrechner ist. Beim modernen haben wir auch keine Kabel mehr, aber beim Digitalrechner fängt dann die Arbeit eigentlich erst an, weil jetzt brauche ich einen Algorithmus, der meine mathematische Beschreibung umsetzt, um sie auf dem Digitalrechner zu lösen. Das heißt, der Analogrechner spart mir diesen Schritt, aus meiner mathematischen Beschreibung am Ende einen Algorithmus zu machen, der ausführbar ist.
Wie debuggt man? Weil du gerade gesagt hast, ich in einem alten Analogrechner die Gabel und mache die und ich sehe das hier um mich herum auch. Ich verweise auf die Shownotes, da werden natürlich Bilder mit drin sein oder beziehungsweise Links zu Bildern. Aber es ist tatsächlich so, es handelt sich um Kabel, die in einem Steckfeld drin stecken. Wenn da was schief, also wie debugge ich?
Im Prinzip eigentlich auch fast einfacher als bei einem Digitalrechner. Man überlegt sich in der Regel zum Beispiel, wie sieht meine Lösung aus, wenn ich zum Beispiel konstante Anfangswerte habe. Und dann messe ich einfach in meiner Rechenschaltung. Das heißt, ich rechne vorher mal schnell aus, am Ausgang dieses Rechenelements erwarte ich den Wert 0,7. Wenn dann 0,2 rauskommt, ist klar, irgendwas habe ich vorher falsch gemacht. Da ist irgendwas verloren gegangen, Koeffizient falsch eingestellt oder ähnliches.
Und du hast gerade darauf hingewiesen, dass sich das Analogrechnen über die Zeit auch verändert hat. Also was ist denn ein Also nehmen wir mal einen alten Analogcomputer. Fangen wir vielleicht mal mit dem alten Analogcomputer zurück. Ich weiß, dass du zum Beispiel dich auf die Suche begeben hast von Helmut Hölzer, der 1941 einen vollelektrischen Analogrechner sich ausgedacht hat. Kann man das sagen? Ist das so ein Anstoßpunkt, wo das losging?
Also für mich ja. Mein Faible liegt bei elektronischen Analogrechnern. Aber die Idee ist eigentlich viel älter. Das geht auf den Mechanismus von Antikythera zurück. Ist also über 2000 Jahre alt, diese Idee. Und damals war es zum Beispiel mechanisch. Ich kann auch mit Zahnrädern unglaublich komplexe Probleme lösen. Oder dann in den 1870er, 80er Jahren Lord Kelvin, der Aufbau und auf Entwicklungen seines Bruders, der einen brauchbaren mechanischen Integrierer entwickelt hat, Maschinen zumindest erdacht hat und auch zum Teil implementiert hat, mit denen ich Differentialgleichungen rein mechanisch lösen konnte. Aber wie gesagt, für mich interessant, oder mein Herz hängt halt an elektronischen Analogrechnern und das ging auf dieser Seite des großen Teiches mit Helmut Hölzer los, der in den frühen 40er Jahren den ersten frei programmierbaren Analogrechner der Welt geschaffen hat. wie so oft war die Zeit reif, dass es hier mit dem Digitalrechnen, das entstand ja auch ziemlich zeitgleich in Deutschland, in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien. Und auch in den Vereinigten Staaten gab es Arbeiten. Im Unterschied zu Hölzer hatten die erstmal keinen Kriegshintergrund. Zum Beispiel George Philbrick, der aus der chemischen Industrie und Prozesssteuerung kam, hatte Prozesssimulatoren gebaut. Am MIT wurden Analogrechner auch in den 40er Jahren entwickelt. Die Zeit war einfach reif.
Und ich kann mir vorstellen, dass zunächst mal, also wenn wir es jetzt zurückdenken aus unserer heutigen Zeit, wo wir alles in integrierten Schaltkreisen haben, die es damals logischerweise nicht gab, lag das vielleicht ja auch näher, ne?
Es hat zumindest gegenüber dem Digitalrechnen, übrigens auch bis heute, selbst wenn man an integrierte Schaltkreise denkt, den Vorteil, dass es sehr viel weniger aufwendig ist. Also wenn ich zum Beispiel digital einen Wert übertragen möchte und ich möchte das nicht bitseriell machen, weil es zu langsam ist, sondern wirklich parallel und ich will zum Beispiel einen Wert zwischen 0 und etwa 1000 übertragen, dann brauche ich dafür 10 Leitungen bei einem Digitalrechner. Bei einem Analogrechner, die Auflösung kriegt man noch recht gut mit einer einzigen Leitung hin. Und wenn ich dann zum Beispiel zwei solche 10-Bit-Werte addieren möchte, brauche ich bei einem Digitalrechner Dutzende von logischen Gattern. Bei einem Analogrechner brauche ich einen Verstärker, das heißt so 2-3 Vakuumröhren bei einem klassischen und eine Handvoll Widerstände und Kondensatoren. Das heißt, der schaltungstechnische Aufwand war und ist viel, viel kleiner als bei einem Digitalsystem.
Auf der anderen Seite kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, was das betrifft, Speicher.
Das ist richtig, Speicher hat ein Analogrechner gar keinen, aber er macht quasi aus der Not eine Tugend. Damit hat er auch nichts, was ihn bremst. Es gibt keinen von Neumann Flaschenhals. Ich habe keine Synchronisation. Ich habe keine Deadlocks. Ich habe wirklich gar nichts. Ich habe nicht mal eine Ablaufsteuerung in einem Analogrechner. Ich habe einfach nur eine Menge ziemlich abstrakter Rechenelemente, die zum Beispiel Summation oder Integration, was unglaublich cool ist, oder Multiplikation umsetzen können. Und die verbinde ich miteinander. Das heißt, im Unterschied zu einem Digitalrechner, bei dem ich, wenn man sich das mal auf Chip-Ebene anschaut, vielleicht 1-2% der Transistorfunktionen haben wirklich was mit Rechnen zu tun. Ich meine, wie viele arithmetisch-logische Einheiten hat ein moderner Prozessor? Eine Handvoll. Der ganze Rest, Milliarden von Transistorfunktionen, sind Ablaufsteuerung, Register-Renaming, Caches, Cache-Logik, Bus-Ankopplung und. All das hat ein Analogrechner gar nicht. Ich kann 100% meiner Bauelemente wirklich zum Rechnen nehmen. Und das macht dem Analogrechner kein anderes System nach.
Bevor wir zu einem aktuellen Beispiel vielleicht kommen, nochmal die Frage, der Hölzer, hat er einen gebaut und gab es den dann?
Ja, das Interessante ist, seine Maschine wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mit Herrn Hölzer in die USA überführt und wurde da noch bis Mitte der 50er Jahre verwendet. So weit war sie ihrer Zeit voraus. In den USA wurde sie zum Beispiel konkret für die Entwicklung der Redstone und der Hermes-Rakete eingesetzt.
Also das heißt, man hat den Computer hier abgebaut? War das ein großes? Muss ja ein großes Gerät.
Nö, war gar nicht groß. Also nicht mal ganz mannshoch, so ein dreiviertel hoher 19-Zoll-Schrank etwa.
Ach was.
Ja, also war wirklich handlich, die Maschine. Das ist der Vorteil. Der Aufwand ist wirklich erstaunlich gering.
Und dann, wie stelle ich mir den vor? Hatte der Röhren?
Genau, der war mit Röhren bestückt, größtenteils Stahlröhren, so EF-11, was man in den 40er Jahren eben hatte. Hatte auch zum Beispiel schon einen Servo-Funktionsgenerator. Das heißt, wenn ich komische Funktionen habe, zum Beispiel irgendwelche Luftwiderstandsbeiwärtskurven oder sonst was, dann konnte man die wirklich in so einen Camshaft reinfräsen und hatte einen Servomotor, der den drehte, und einen Pickup, der einen Potentiometer dann entsprechend verstärkt hat.
Um diese Kurve nachzubilden.
Richtig, genau. Und die Idee ist brillant. Das ist unglaublich simpel. Und ich kann fast beliebige Funktionen damit nachbilden.
Dann, wie sieht es auf der modernen Seite aus? Gibt es ein Beispiel für einen aktuellen? Also wir kommen später noch dazu, dass du natürlich nicht unbeteiligt bist daran, an diesen Sachen zu arbeiten. Aber was wäre denn ein anderes Beispiel für eine aktuelle Entwicklung im Analog Computing?
Da tut sich im Moment ausgesprochen viel. Also so ab 2005 etwa fing das an, im akademischen Bereich wieder mehr Interesse zu finden. Damals wurde der erste noch recht einfache Analogrechner on Chip von einem Herrn Cohn im Rahmen seiner Doktorarbeit implementiert. Und damit hat er das erste Mal demonstriert, das geht eben auch hochintegriert. Und es geht ohne diese fürchterlich vielen Kabel, die ich bei einem klassischen Analogrechner zur Programmierung benötige, sondern ich kann die letztlich durch große Schaltermatrizen abbilden, die ich dann durch einen angeschlossenen Digitalrechner entsprechend konfiguriere. Und in den letzten Jahren ist doch einiges entstanden. Und das wahrscheinlich oder eines der aussichtsreichsten Anwendungsgebiete für Analogrechner sind künstliche neuronale Netze. Weil die sind strukturell genau das, was ein Analogrechner auszeichnet. Ich habe in einem echten biologischen neuronalen Netz unüberschaubar viele kleine Rechenelemente, Neuronen, die mit Nachbar- und teilweise auch eher entfernteren Nachbarrechenelementen verbunden sind und alle vollkommen parallel, ohne eine zentrale Steuereinheit, ohne Speicher, vor sich hin werkeln. Und das bietet sich natürlich an, auch elektronisch zu machen. Warum soll ich, das halte ich persönlich auch, wenn ich ehrlich bin, wirklich für fast ein bisschen pervers, warum soll ich so ein dreidimensionales biologisches System in Matrizen irgendwie komprimieren und dann lineare Algebra drauf anwenden, um irgendwie am Ende des Tages was halbwegs seriell auszuführen, was in der Natur zu 100% parallel läuft. Warum nicht auch in der Technik zu 100% parallel machen, indem ich zum Beispiel mehr oder weniger simple künstliche Neuronen verwende und zum Beispiel synaptische Gewichte als Flash-Speicherzellen oder irgendwann vielleicht mal als Memristoren abzubilden. Und das ist genau das, eben keinen Algorithmus zu haben, sondern das Programm steckt in der Struktur der Maschine, wie in einem Gehirn.
Das hat auch philosophische Implikationen, die du jetzt zwar nicht direkt angesprochen hast, die aber andere Leute durchaus angesprochen haben, aber da kommen wir später zu. Ich würde jetzt tatsächlich gerne einen kleinen Rundgang durchs Analogcomputermuseum wagen und wir gucken uns mal ein oder zwei schöne Maschinen an. Wir stehen im Eingangsbereich eines Hauses, das sich hier, also es ist ein ganz normales Wohnhaus und das Museum, muss man sich jetzt auch vorstellen, ist jetzt kein Museum, das jeden Tag geöffnet ist und wo Führungen stattfinden. Sondern das ist mehr oder minder dein Privathaus, oder?
Genau, also ich lebe in meiner Sammlung. Es gibt Führungen, allerdings nur nach telefonischer oder E-Mail-Absprache, weil ich bin halt berufsbedingt auch eher selten zu Hause. Aber in der Regel findet man immer einen Termin. Und es waren auch schon Gruppen mit über 10 Personen da. Das geht gerade noch so.
Also ich finde, es ist großzügig genug, als dass man sich wohlfühlt. Das ist auch wichtig, weil die Maschine, vor der wir gerade stehen, ist... Ich bin 1,80 Meter, die wird 1,90 Meter hoch sein. Oben ziert sie ein wunderschöner Metallschriftzug Telefunken. Sie ist breit, naja, 2 Meter vielleicht? Also ein guter, war das ein schöner Kubikmeter Metall?
Ja, also es ist weit über eine Tonne Elektronik, vor der wir stehen. Und das hier ist ja eigentlich mein persönlicher heiliger Gral. Die gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt, diese Maschine. Und zwar ist das der Laborprototyp von Telefunken. Damit ging das Analogrechnen nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland bei der Firma Telefunken los. Und die Maschine wurde in den Jahren 1953 bis 1955 von zwei Telefunken-Ingenieuren, einem Herrn Dr. Kettel und einem Herrn Dr. Klei, quasi als Hobbyprojekt entwickelt. Leider kann ich es nicht bestätigen. Kettel starb relativ früh und ich hatte sehr wenig Kontakt mit Herrn Klei. Aber ich vermute mal, dass Herr Kettel während des Zweiten Weltkriegs Kontakt zu Helmut Hölzer hatte, weil sie haben am selben Projekt mitgearbeitet und waren in derselben Arbeitsgruppe zum Teil. Also Kettel muss Hölzers Analogrechner gekannt haben. Und Kettel als Nachrichtentechniker fand die Idee, dass man nachrichtentechnische Probleme, Modulatoren, Demodulatoren, Übertragungsstrecken und Ähnliches mithilfe eines Analogrechners simulieren kann, indem man zum Beispiel sehr weit runter im Frequenzbereich geht, was die ganze Messtechnik auch sehr viel einfacher macht, so bestechend, dass er dann eben in der ersten Hälfte der 50er Jahre zusammen mit seinem Kollegen Herrn Klei anfing, diese Maschine zu bauen. Und das war eigentlich wirklich nur für den Inhouse-Gebrauch gedacht.
Ja, du hast es gerade angesprochen, dass Nachrichtentechnik, es geht dann darum, also Telefunken, wie der Name schon so ein bisschen sagt, ne, waren ja damals groß, nicht nur im Konsumentenbereich, sondern eher auch gerade.
Genau, also
im
eigentlich noch gar nicht im Konsumentenbereich. Ja. Telefunken war die Marke, wenn es um Rundfunksender, um Fernsehsender, um Radaranlagen, um Telemetriesysteme und ging. Telefunken war wirklich ein technologischer Gigant gewesen damals. Und nach allem, was man so hört, muss Telefunken damals ziemlich paradiesisch für Ingenieure gewesen sein, so ein bisschen wie Google es vor einiger Zeit vielleicht noch war, weil Ingenieure unglaublich viel Freiheit hatten, sich ihr Arbeitsgebiet selber auszusuchen. Und wenn man hinreichend hoch in der Hierarchie war, dann durfte man auch solche Pet-Projekte, wie man das heute nennen würde, verfolgen mit den Firmenressourcen.
Was aber nicht, das dürften nicht unbeträchtliche Ressourcen gewesen sein, weil wie gesagt, mal abgesehen davon, dass das ganze Material, dieses Metall, all diese Dinge, aber es ist halt eben auch ein wirklich schön anzusehendes Gerät, das hochwertig verarbeitet einen Eindruck macht und das also wirklich auch innen drinnen, jetzt hier, also Bernd zieht gerade mal ein so ein Modul hier raus, fantastisch verarbeitet ist und damals ein, also schon auch einen hohen Wert gehabt
ja, hat. Ja, also das muss unglaublich teuer gewesen sein. Wobei hier sicherlich auch Lehrlingswerkstätten und Ähnliches zu Frondiensten herangezogen wurden. Das heißt Chassis bauen, bohren, beschriften und Ähnliches, zumindest vermute ich das mal. Aber das wirklich Interessante ist, es sollte nie ein Produkt werden. Es war wirklich nur für den Inhouse-Laborgebrauch gedacht. Und Telefunken hatte seinerzeit viel Besuch von Industriekunden, die die Maschine sahen und sofort gesagt haben, sowas wollen wir auch. Und so kamen Telefunken wie die Mutter zum Kind. Die wollten gar nicht in den Analogrechnerbereich, hatten aber genügend Kundennachfrage, um zu entscheiden, okay, wir bauen dieses System, das noch fast komplett auf Vakuumröhrenbasis konstruiert ist. Wir bauen das in einer für damalige Verhältnisse ziemlich großer Stückzahl, ich glaube von 32 Stück. Und die waren verkauft, bevor sie gebaut waren. Und damals fällte dann das Telefunkenmanagement, das finde ich großartig, das würde sich heute kein Manager mehr trauen, was daran liegt, dass wir heute keine Ingenieure mehr im Management haben, die Entscheidung, man muss bedenken, das war Mitte der 50er, okay, wir steigen in diesen Markt ein, aber das ist und bleibt unser erster und letzter Rechner mit Röhren, ab jetzt alles mit Transistoren. Und ich meine, das war 55, da war der Transistor 7 Jahre bekannt, den konnte man noch nicht einfach in Stückzahlen kaufen. Und wenn man sowas wie Telefunken war, musste man den in-house erstmal machen. Das heißt, das geht dann los mit Germanium-Einkristallen und Dotierung. Und in der Maschine ist zum Beispiel ein Modul drin, ein Multiplizierer. Die 7 Multiplizierer sind quasi ganz klassisch mit Röhren aufgebaut und ein Multiplizierer mit Germanium-Spitzendioden, die noch nicht mal eine Beschriftung haben, das sind Laborprototypen.
Die sind nicht vom Band irgendwo.
Nein, oder? Die hat wirklich jemand unter dem Mikroskop zusammengebaut, um zu probieren, funktionieren die in dieser Anwendung. Und dann mit dieser geringen Erfahrung im Halbleiterbereich zu sagen, okay, wir steigen in das Geschäft ein, aber wir setzen auf eine brandneue Technologie, von der eigentlich keiner weiß, ob sie wirklich tragfähig ist, das ist schon beeindruckend.
Du sagst, wir stehen vor dem Prototypen. 2 Fragen. Die erste ist natürlich klar, funktioniert er?
Nein, leider nicht. Das ist mein großes Restaurierungsprojekt für die Rente.
Ja.
Also der Maschine wurde so schlecht mitgespielt in den vergangenen fast 70 Jahren nun. Ich rechne, wenn ich Vollzeit mich damit beschäftige, bestimmt mit 2 Jahren, bis die Maschine wieder funktionsfähig ist.
Vorteil ist aber, wie wir jetzt schon alle wissen, es handelt sich um Analogtechnik. Was kann schiefgehen?
Genau.
Messen also, und gucken und dann, oder?
Zu einem großen Teil ja. Ich habe keine Schaltpläne von genau der Maschine. Ich habe die Schaltpläne des Produktionsmodells. Die weichen subtil ab. Das kann einem natürlich graue Haare einbringen. Interessanterweise, die Ersatzteilfrage ist nicht zuletzt dank Facebook geklärt. Ich hatte vor Jahren immer mal wieder so kurze Posts geschrieben, ich suche. Und es ist unglaublich, mit wie viel Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit begeisterte Mitsammler und teilweise auch sehr alte Leute, die in ihren 80ern waren, im Keller gestöbert haben und dann gesagt haben, oh, ich habe noch, wie ist Ihre Adresse, ich schicke es Ihnen. Also ich habe alles an Röhren, was hier fehlt, beziehungsweise offensichtlich kaputt ist, über 200 Stück mittlerweile schon zusammengetragen.
Wie viele sind insgesamt drin?
Ist eine interessante Frage. Also insgesamt dürften es so 500, 600 Röhren sein in der Maschine.
Aufer, ja.
Wenn man sie einschaltet, sind das 6 kW.
Okay.
Wir haben einen offenen Kamin, der hat 8 kW. Also.
Okay. Ja. Gut. Ja, und die zweite Frage, die mir eingefallen ist, wie kommt man an so ein Gerät? Wie sind Sie? Wie bist du an dieses?
Wie so oft mehr Glück als Verstand. Die Dinge finden einen, sie finden mich. Viele Leute wissen, dass ich sowas sammle. Und im Unterschied zu anderen Sammlern sage ich im Zweifelsfall immer erstmal ja, ich rette die Maschine.
Ja.
Weil selbst wenn sie nicht in mein Sammelgebiet passt, habe ich im Zweifelsfall Freunde, die sich um sie kümmern.
Ja.
Mir geht es darum, die Dinge zu bewahren. Und das war so eine typische Nacht- und Nebel-Aktion. Da rief mich jemand an und meinte, hier steht so ein komischer Schrank von Telefunken. Morgen kommt der Schrotthändler, willst du den haben? Und ich wusste nicht mal, was das ist. Das hätte auch ein Flugfunksender oder sonst was sein können. Und hatte halt sofort meine Frau angerufen und habe gesagt, Schatz, organisieren 7,5 Tonner mit einer Hebebühne, fahr nach bla bla bla. Da haben wir uns dann getroffen. Ich kam von der Arbeit, meine Frau von zu Hause und haben unbesehen erstmal alles mitgenommen, was vor dem Schrotthändler zu retten war.
Hast du, als du das Ding zum ersten Mal gesehen hast, hattest du schon ungefähr eine Idee, was es sein könnte?
Ja, mir war sofort klar, das ist ein Analogrechner. Dass es der Prototyp ist, das wurde dann erst im Lauf der nächsten Wochen klar, als ich ziemlich dreist einfach alle Kleis in Deutschland angerufen hatte, bis ich wirklich Herrn Klei gefunden hatte, der an der Maschine mitgebaut hatte, der damals auch schon sehr, sehr alt war. Und in vielen Detailfragen wurde dann klar, das ist der Prototyp. Das ist keine Variante des Produktionssystems, sondern damit ging es los.
Wahnsinn. Also es ist einerseits natürlich eine wahnsinnige Leistung, so ein Gerät zu bauen von 0 auf 100. Also die Leute, die beiden, die da dran gesessen haben, die hatten ja jetzt auch nicht irgendwie irrsinnig viele Vorbilder. Du hast gesagt, wahrscheinlich wussten sie ein bisschen was. Aber das ist das eine, sowas zu wissen. Und das andere ist, ein solches Gerät zu bauen, das dann auch noch sich als marktfähig in großen Teilen erweist. Also ja, also den kann man hier bewundern. Ich überlege gerade, ich sehe einen Haufen Drehregler. Ja? Und für mich als jemanden, der noch groß geworden ist mit analogen Signalwegen, sieht das alles nicht so ganz fremd aus. Aber als Computer das Gerät wahrzunehmen, fällt mir dann doch ein bisschen schwer. Also zum Beispiel, ganz einfache Frage, es gibt also Steckfelder. Die sind mit XYZ beschriftet und gehen teilweise 2, 4, 6, 8 Stufen nach unten. Dann kann man da was reinstecken. Es gibt ein Feld, da ist ebenfalls ein Dutzend Drehregler dran. Und so. Da frage ich mich schon, wo lese ich irgendwas ab?
Also das typische Ausgabegerät für einen Analogrechner, und dazu muss man sagen, prinzipbedingt haben Analogrechner die Chance, sehr viel schneller als Digitalrechner zu sein. Und das war natürlich in den 50er Jahren noch viel ausgeprägter. Also da waren Zehnerpotenzen zwischen der Geschwindigkeit, der Rechengeschwindigkeit eines Analogrechners und eines Digitalrechners. Das heißt, wenn man ein Problem digital gelöst hatte, war das damals eine Sache von mindestens mal einem Tag. Man hat einen Batchjob vorbereitet, man hat Lochkarten irgendwo hingebracht, man hat irgendwann einen Ausdruck gekriegt. Bei einem Analogrechner stöpsel ich erstmal Kabel und verbinde meine Rechenelemente. Das heißt, wenn ich mir was Simples vorstelle, sowas wie A mal, Klammer auf, B plus C. Ganz simpel. Auf dem Digitalrechner sind das 6 Schritte. Ich muss das A, das B, das C aus dem Speicher lesen. Ich muss eine Addition machen, ich muss eine Multiplikation machen, ich muss wieder speichern. Das sind 6 Instruktionen hintereinander. Bei einem Analogrechner brauche ich 2 Rechenelemente. Ich brauche eins, das B plus C rechnet. Und eins, dass das Produkt aus dieser Summe und meinem A rechnet. Und die verbinde ich dann mit Kabeln. Da das Ergebnis aber quasi instantan da ist, beschränkt nur durch die Bandbreite der Rechenelemente, war und ist das typische Ausgabegerät für Analogrechner ein Oszilloskop. Und das ist das, was mich als Jugendlicher am meisten eigentlich fasziniert hat, dass ich eine Lösungskurve instantan sehen konnte. Ich habe eine Differentialgleichung, von der ich mir nicht vorstellen kann, wie die Lösungskurve aus ist. Ich stöpsel sie auf dem Analogrechner und ich lasse denen das rechnen. Ich bekomme direkt auf einem Oszilloskop eine Lösungskurve, kann an Potentiometern drehen und bekomme wirklich ein intuitives Gefühl dafür, wie verhält sich denn das System, wenn ich Parameter ändere.
Stimmt, du kannst in Echtzeit an der genau. Sache
herumschreiben und bekommst sofort das Feedback. Ich sehe sofort, wie verhält sich das.
Mach System. Das in den 80ern mit deinem Heimcomputer.
Ja, genau, keine Chance. Heutzutage geht das natürlich auch digital, aber bis in die 90er, 2000er keine Chance. Ja. Diese Interaktivität eines Analogrechners, das hat lange gedauert, bis Digitalrechner da waren.
Wir haben natürlich wahrscheinlich einen Haufen Highlights. Was wäre dein zweites Highlight, das du uns zeigen willst?
Das ist hier die RA770. Man merkt, ich bin so ein Telefunken-Fanboy. Meine persönliche Lieblingsfirma, was Analogrechner angeht. Das ist der letzte Analogrechner, den Telefunken auf den Markt gebracht hat, erfolgreich. Vorgestellt wurde das System dann 1966, also auch nur 11 Jahre nach dieser Röhrenmaschine. Und für mich ist das bis heute der heilige Gral der klassischen Analogrechner, sowohl von der Konstruktion als auch vom logischen Aufbau. Es ist einfach ein wunderschönes Spielzeug für einen Mathematiker. Es lädt geradezu dazu ein, unhandliche Probleme auf der Maschine zu lösen. Und die Maschinen sind ausgesprochen selten und ich habe das große Glück, ich hätte nie gedacht, dass ich das Glück haben werde, dass ich solche Systeme auch in meiner Sammlung habe und auch betriebsbereit habe. Und hier sieht man zum Beispiel, das ist schon von der Größe her ein bisschen kompakter als die Maschine draußen. Die Röhrenmaschine hat aber viel, viel, viel mehr Rechenelemente. Hier haben wir wirklich so um die 150 Rechenelemente, die ich nutzen kann. Das heißt, ich kann richtig komplexe Probleme in Angriff nehmen damit. Und diese Maschine ist eigentlich unverändert bis 1975 vertrieben worden, bis dann Telefunken aus dem Markt verschwunden ist wegen wirtschaftlicher Probleme, die allerdings nicht am Analogrechnen lagen, sondern an der generellen Zeit damals und sicherlich auch zu einem Teil an Missmanagement in den Reihen von Telefunken.
Ja, ich kann mich gut erinnern, da habe ich auch mal eine Geschichte darüber geschrieben, dass die AEG und das Telefunken zum Beispiel in ihren Händen ein Team hatten, die an der CPU gearbeitet haben. Das haben sie dann verkauft in die USA.
Ja, genau, was vielen nicht klar ist. Ich gucke gerade rum, hier ist etwas umgeräumt, weil wir einen Wasserschaden hatten und manche Sachen stehen nicht mehr da, wo sie jahrelang standen. Diese stehen gerade nicht da. Telefunken hatte auch im Digitalbereich sehr beeindruckende Systeme, die TR4. Das war noch ein transistorisierter Digitalrechner und die TR-440. Und die TR-440, die wurde bis in die späten 70er, frühen 80er Jahre in manchen Hochschulrechenzentren betrieben. Die war amerikanischen Systemen von der Architektur und Leistungsfähigkeit teilweise wirklich massiv voraus. Aber man hat es nicht geschafft, einen globalen Erfolg aus dieser revolutionären Maschine zu machen.
Naja, und man hat natürlich auf der europäischen und speziell auf der deutschen Seite nicht geschafft, das Silicon von Silicon Valley in irgendeiner Form dann auch mal parat zu haben. Aber das Problem hat die Telefunken RA770 nicht. Die ist mit ziemlich großer Sicherheit größtenteils silikonfrei. Man sieht,
Vorsicht, okay. Also, sie ist schon rein halbleiterbasiert und das sind auch schon alle Silizium-Halbleiter, die drin stecken.
Genau, also es handelt sich auch nicht um Chips.
Es sind ein paar integrierte Bausteine drin. Allerdings nur in quasi Hilfsfunktionen, weil man damit nicht die Genauigkeit erzielen konnte, die man mit gut aufgebauten, diskreten Operationsverstärkern hinbekommen hat. Also die Operationsverstärker, die in solchen Maschinen drin sind, müssen sich auch vor modernen Entwicklungen keinesfalls verstecken. Die sind wirklich einzigartig.
Also man sieht auch, wie hochwertig das Gerät gebaut ist. Also ich versuche es mal so ein bisschen zu beschreiben. Wir werden ebenfalls ein Foto, den Link zum Foto in die Shownotes packen. Aber es fängt links an. Das gesamte Gerät ist eher wie ein Arbeitsplatz geformt. Im Gegensatz zu dem, wie diese Metallwand aussah von dem Prototypen. Es gibt links einen Unterschrank. Das hätte man auch bei normalen Computern damals wahrscheinlich so gemacht. Also die sogenannte mittlere Datentechnik. Hätte das Ding einen Bildschirm und würden nicht überall Kabel rausgucken, dann könnte man vielleicht in die Richtung Computer oder mittlere Datentechnik denken, aber stattdessen gibt es ein Steckfeld mit vielen Möglichkeiten, Kabel zu stecken. Dann gibt es oben Karteneinschübe, die sind hinter einer Scheibe verborgen. Was machen die Karten?
Wobei das interessanterweise der Digitalteil der Maschine ist. Wenn man zum Beispiel Optimierungsprobleme lösen möchte, muss man häufig ein Problem durchrechnen, dabei aber Parameter variieren. Und ideal ist es, einen Analogrechner mit einem Digitalrechner zu koppeln, um einen Hybridrechner zu bekommen, sodass der Digitalrechner vorgibt, lieber Analogrechner, löst das Problem mal für die Parameter und sag mir, wo du rauskommst. Der liefert das Ergebnis zurück und der Digitalrechner entscheidet dann, okay, die Parameter waren es noch nicht, ich ändere mal den. Nur konnten sich wenige Kunden damals zu dem unglaublichen Grundpreis dieser Maschine auch noch einen Digitalrechner leisten. So wie sie hier steht, hat sie eine 3/4 Million D-Mark gekostet 1970. Sodass Telefunken einen sogenannten DEX, den Digital-Experimentierzusatz dafür entwickelt hatte. Und das ist im Prinzip wirklich ein Haufen Gatter. Also ich habe ein paar Flipflops, Monoflops, ich habe Zähler, ich habe NORs, ich habe NANDs und die verdrahte ich ernsthaft mit Kabeln, um einfach Ablauflogik zu machen. Das heißt, dieser Digitalteil kann den Analogteil steuern, zum Beispiel für ein Optimierungsproblem oder sowas in der Art.
Dann haben wir in der Mitte den klassischen das Vektorskop, also eine Bildröhre, eine schöne Oszilloskop.
Genau. Da sind auch die drei einzigen Elektronenröhren noch in der Maschine drin. Zum einen die Bildröhre und für die X- und Y-Ablenkung ist jeweils noch eine Doppeltriode drin. Warum? Weil man keine Transistoren hatte, die mit diesen hohen Spannungen, wie man sie für die Ablenkung einer Kathodenstrahlröhre brauchte, damals zur Verfügung standen. Das heißt, drei Röhren sind in der Maschine noch drin.
Damit hat sich aber. Ich merke gerade, da ist ja schon der Pfad der Tugend und des reinen Glaubens ist ja da schon verlassen worden. Es gibt einerseits einen Digitalteil und es gibt auch noch mehr Röhren, die sind hochspannend. Aber gut, Scherz beiseite, darunter sehe ich so eine Art Anzeige mit einem Zeiger, wie so ein Voltmeter oder irgendwas.
Das ist das eigentliche Bedienpanel, mit dem ich zum einen Rechenelemente auswählen kann, deren Wert ich auslesen möchte und mit dem ich zum Beispiel auch die einfache Steuerung des Rechenablaufes programmieren kann. Zum Beispiel rechne für 10 Millisekunden, halte für 2 Millisekunden an, rechne wieder für 10 Millisekunden, halte wieder für 2 Millisekunden. Solche Sachen kann ich direkt mit diesem Bedienteil einstellen. Und das kleine Zeigerinstrument, das ist in erster Linie für den Abgleich der Verstärker da. Das heißt, wenn man sehr hohe Rechengenauigkeit haben möchte, dann lässt man die Maschine quasi warm laufen. Sie braucht nicht sonderlich viel Strom. Also so wie sie hier steht, braucht sie so knapp 500 Watt, was wirklich beeindruckend wenig ist, wenn man das mit mittlerer Datentechnik vergleicht. Und dann müsste man gegebenenfalls Operationsverstärker nochmal per Hand aufs letzte Mikrovolt abgleichen, was die Drift angeht. Dafür ist das kleine Messinstrument da.
Und darunter sind zwei Knöpfe. Einer ist rot und da steht einfach nur ein Ü drauf und der andere ist weiß und da steht drauf mit Halt.
Genau. Wenn ich Werte darstellen möchte im Digitalrechner, dann habe ich Bitsequenzen. Und wenn die Werte zu groß werden, kriege ich einen Overflow. Und wenn ich nicht in Assembler unterwegs bin, dann bemerke ich den Overflow nicht und rechne einfach mit katastrophal falschen Werten weiter. Bei einem Analogrechner stelle ich Werte als eine Spannung oder als Ströme dar. Das heißt aber, die sind prinzipbedingt irgendwo beschränkt. Und bei solchen klassischen Systemen, wenn sie schon voll transistorisiert sind, sind diese Werte beschränkt auf plus minus 10 Volt. Es geht nichts kaputt, wenn ich über diesen Bereich rübergehe. Das heißt aber, ich habe meine Mathematik nicht im Griff. Ich habe mein Problem nicht sauber skaliert. Wenn das passiert, leuchtet die große rote Taste Ü auf für Übersteuerung.
Übersteuerung.
Okay. Genau. Und in der Regel ist danach mein Ergebnis mindestens mal nicht so präzise, wie ich es haben möchte. Und wenn die Übersteuerung massiv ist, mein Ergebnis halt kompletter Quatsch. Und dafür gibt es nebendran die gleich große Taste mit Halt. Wenn ich die vorher drücke, dann hält die Maschine in dem Moment an, wo sie eine Übersteuerung sieht. Und dann kann ich in meiner Rechenschaltung mit diesem Anwahlfeld auslesen, welches Element hat denn hier übersteuert. Und dann kann ich in meinem Programmplan, wenn ich so möchte, nachschauen, oh verflixt, den einen Wert müsste ich runterskalieren und bla bla bla. Das ist eine echte Debugging-Hilfe. Halte an, wenn ich meine Mathematik nicht im Griff hatte und irgendwo in einen Overflow reingerate.
Wofür wurde das konkret, dieses Gerät dann genutzt? Also was sind so, oder weißt du vielleicht sogar, wo das stand?
Ich weiß, wo das stand, weil ich es da geholt habe. Das Gerät war das Herzstück eines Kernreaktorsimulators. Das heißt, auf dieser Maschine war die gesamte Neutronenkinetik eines Kernreaktors implementiert und das wurde zum Training von Reaktorfahrern eingesetzt. Der Aufbau war wirklich großartig. Das stand in einem kleinen Räumchen und war durch eine Scheibe getrennt von dem Raum, wo die Reaktorfahrer im Training saßen. Und oben gab es noch, das hat leider nicht überlebt, gab es noch so ein Schalterfeld und da konnte man dann typische Fehlerszenarien mit einem einzigen Schalterflick auf dem Analogrechner implementieren, zum Beispiel Ausfall Primärkreislaufpumpe oder Bruch in irgendeiner Rohrleitung und konnte sich dann ergötzen an der Panik, die bei den Auszubildenden im Nachbarraum ausbrach.
Das ist ja Wahnsinn. Und dann, das haben die da noch benutzt in den 70ern?
Die Maschine wurde bis weit in die 80er benutzt.
Und wie bist du dann, auch da die Frage, da rangekommen?
Die übliche Frage. Die Maschinen finden mich zum Glück. Es ist halt sehr unhandlich, so eine Maschine zu retten. Naja, so wie sie hier steht, wiegt sie um die 600 Kilogramm. Mhm. Das Lustige ist, man sieht, die steht hier auf einem Unterbau. Den hat ein guter Freund von mir geschweißt. Wir hatten nämlich vor einiger Zeit einen ziemlich katastrophalen Wasserschaden hier im Haus und die Maschine musste erstmal raus, um 600 Kilogramm zu bewegen. Als ich die geholt hatte, war ich 20 Jahre jünger, da war ich noch etwas fitter.
Ja.
Aber jetzt 600 Kilogramm, das geht langsam nicht mehr gut. Und der Freund, der mir geholfen hatte, meinte, das mache ich nie wieder, ich schweiß dir ein Untergestell. Seitdem hat die Maschine hier Räder, also die kann man relativ gut bewegen. Aber man muss sich halt bewusst sein, wenn man sowas vor dem Schrott retten will, ohne LKW, ohne Hebebühne, teilweise ohne Kran, hat man gar keine Chance. Und nichts wäre schlimmer, als die Maschine dann zu zerstückeln, um sich nur ein Andenken mitzunehmen, mhm. weil das zerstört mhm. das gesamte Artefakt. Und das ist vielen, in der Regel eigentlich allen Besitzern oder Instituten bewusst und denen ist dran gelegen, dass die Maschine als Gesamtsystem überlebt und idealerweise, was ich ja auch immer versuche, betriebsbereit gehalten wird. Und dann rufen halt Leute an und sagen, wir haben hier die und die Maschine, haben Sie Interesse? Und die Antwort ist immer ja, auch wenn ich häufig nicht weiß, wo ich sie hinstellen soll. Aber wenn ich nicht ja sage, weiß ich, dann geht die Maschine verloren und das darf nicht sein.
Würde die, so wie sie hier steht, funktionieren?
Ja, die kann ich spontan einschalten.
Dann machen wir das jetzt doch mal.
Gerne.
Es ist tatsächlich nur ein Schuko-Stecker.
Genau, es sind nur 500 Watt.
Sie ist der wirklich jetzt in eine Dreier-Steckdose gesteckt wurde.
Genau, vielleicht magst du das Mikrofon etwas in den, obwohl das geht ja auch über meins.
Ja, es gibt einen Schalter namens Netz.
So, was man hört, sind jetzt ganz prominent die Lüfter, wobei die völlig überdimensioniert sind. Bei 500 Watt hätte man sich viele der Lüfter eigentlich sparen können, aber Telefunken war immer eher auf der konservativen Seite unterwegs. Wir müssen noch ein Momentchen warten.
Die Währenddessen kann ich schon mal sagen, was ich sehe. Ich sehe über weiteren Feldern mit nummerierten Tasten, die so ein bisschen analog zu dem aussehen, was auch auf dem Telefunkengerät draußen war, dass da halt diese Zahlenreihen von 0 bis 9 sind, gibt es ein Feld, da steht Komparator. Und oben drüber ist tatsächlich eine Art Display, das allerdings, so wie ich das hier von außen sehe, nicht so funktioniert, wie man sich das üblicherweise vorstellt. Denn die Anmutung ist eher, als wäre eine Glühbirne hinter einer Mattscheibe. Und die Zahlen, die darauf ablaufen, sind ganz sicher nicht durch eine Elektronenstrahlröhre erzeugt.
Und damit hast du vollkommen recht. Das ist wirklich eine Projektionsanzeige. Hinter jeder Ziffer hast du 10 Glühbirnchen.
Ja.
Und eine geätzte Schablone, die die Ziffer erzeugt, und 10 Linsen, die dann die jeweils durch die eingeschaltete Glühbirne darzustellende Ziffer auf eine Mattscheibe projiziert. Die Idee ist grandios. Es ist sehr viel einfacher anzusteuern als eine Nixie-Röhre zum Beispiel, weil man keine hohen Spannungen hat. Ich muss nicht 170 Volt schalten, sondern in dem Fall 12 Volt, was rein transistorisiert funktioniert. Und so, da haben wir mal das kleine Beispielchen, das auf der Maschine läuft. Das ist so mein zentrales Vorführbeispiel. Das Oszilloskop hat eine leichte Macke. Man sieht ein stilisiertes Autochen, das letztlich einen Mehrmassenfederdämpferschwinger darstellt. Das heißt, ich habe eine Straße, die in dem Fall wirklich stochastisch vor sich hin holpert. Also ein richtiger Zufallsgenerator, kein digitaler Pseudo-Zufallsgenerator. Auf der Straße liegen die Räder des Fahrzeugs auf, die natürlich auch letztlich ein Massefederdämpfersystem darstellen. Und mit diesem Radsatz gekoppelt ist die Karosserie, die sehr viel schwerer als der Radsatz ist. Und damit kann man dann zum Beispiel simulieren, wie würde sich ein Auto auf einer bestimmten Fahrbahn verhalten. Das ist stark vereinfacht, also der gesamte Radsatz wird einfach als eine Masse betrachtet und das Programm berücksichtigt nicht, dass das Fahrzeug sich in sich verwinden kann und bla bla bla. Aber es ist ein schönes Beispiel, um zu demonstrieren, wie man mit einem Analogrechner solche Probleme in Angriff nimmt.
Und welche Art von Problemen sich da besser eignen als andere und wo man auch sehen kann, auch das, es funktioniert ja instant in Echtzeit. Auch das wäre auf einem Heimcomputer oder einem normalen Rechner in den 80er Jahren in Echtzeit vollkommen unvorstellbar gewesen.
Keine Chance. Genau. Ich habe ein schönes Bild aus dem Jahr 1960 vom Analogrechenzentrum der Firma Bölko. Und da sieht man eine riesige Analogrechnerinstallation. Und ich habe über viel Glück rausgefunden, was man da eigentlich sieht. Und man muss bedenken, das war 1960, das heißt, das ist jetzt 63 Jahre her. Das war ein Flugsimulator. Und zwar einer, wo man richtig Probeflüge in einem Cockpit machen konnte, das auf so einer hydraulischen Plattform montiert war. Und das war ein Flugsimulator für den damals projektierten deutschen Senkrechtstarter VJ-101. Bis man mit einem Digitalrechner sowas machen konnte, da vergingen noch Jahrzehnte.
Trotzdem, also obwohl wir jetzt wissen, diese Anzeige ist keine echte, also sie zeigt nicht echte Zahlen an, es gibt kein Display in dem Sinne, sondern sie kann immer nur diese Zahlen anzeigen, weil sie die hinten drauf projiziert. Es sind auch nicht sonderlich viele, es sind 10, dann kommt ein Plus oder Minus und dann kommt eine 0 und eine Kommastelle und dann kommen nochmal 4 Zahlen. Was sind
genau,
das denn?
Also das Erste, was man sieht, ist ein Buchstabe, der sagt, was für ein Rechenelement habe ich eigentlich angewählt. Zum Beispiel habe ich jetzt, hier steht S022, ich habe den Summierer Nummer 22 angewählt. Das heißt, ich schaue mir an, was kommt hinten aus diesem Summierer raus. Und aus dem Summierer kommt kein konstantes System raus, weil der ist irgendwie Bestandteil dieser Rechenschaltung. Und hinten sehe ich dann auf 4 Nachkommastellen genau den jeweiligen Spannungswert zu einem Abtastzeitpunkt.
Das macht es alles viel einfacher, weil ich kann mir vorstellen, wenn man den Analogrechner, den wir als erstes gesehen haben, wenn man da, so wie du gesagt hast, beim Debuggen einfach gucken will, ich gebe da das und das rein, wenn das am Ende rauskommt oder sauber ist, dann wissen wir schon mal, dass das funktioniert. Dann muss man aber an jedes allerdings dann sozusagen ein Messgerät ranhängen und das alles einmessen.
Genau, und das geht hier eben schon über eine Tastatur. Hier kann ich, jedes Rechenelement hat eine Adresse. Das heißt, ich kann jedes Rechenelement einfach durch Drücken von Tasten anwählen und wenn ich zum Beispiel einen Schnappschuss meiner Rechnung haben möchte, kann ich den Rechner auch jederzeit anhalten, indem ich die Halt-Taste drücke und dann wird der letzte Wert gehalten und dann kann ich die Maschine an genau der Stelle weiterrechnen lassen, an der ich sie angehalten habe, wenn ich den Wert ausgelesen habe.
Konstruktionstechnisch könnte ich mir vorstellen, sind solche Spiele, also Spielereien nenne ich es jetzt mal, aber solche Kleinigkeiten wie eine Halt-Taste ja aber auch eine riesige Herausforderung, weil das im Gegensatz zu digital, wo es gibt, dann geht's an, dann geht's aus und das war's, müssen die Sachen ja erstmal wieder in Gang kommen, ist das richtig?
Jein, also im Prinzip muss man nur sehr viele elektronische Schalter steuern damit. Das heißt, ich habe an allen Eingängen von Rechenelementen, die zeitvariable Signale erzeugen, sprich integrieren, habe ich elektronische Schalter, keine Relais, die wären viel zu ungenau, mit denen ich einfach alle Eingangsleitungen kurz mal abklemmen kann und dann bleibt der Integrierer in genau dem Zustand hängen, in dem er ist. Und wenn ich die Halt-Taste loslasse, läuft der Integrierer wieder weiter. Also es ist gar nicht so schlimm, wie es sich anhört.
Nee, es war wahrscheinlich aber in den 40ern wäre es schlimm gewesen.
Ja.
Weil da hätte man nur die Relais gehabt, oder?
Richtig, allerdings waren damals dann auch die Rechengeschwindigkeiten, die Bandbreiten wiederum klein genug, dass ein Relais nicht gestört hätte. Relais haben durchaus Vorteile. Der Vorteil ist halt, wenn der Kontakt offen ist, ist er offen, fast unendlicher Übergangswiderstand und wenn er zu ist, habe ich ein paar Milliohm. Das schafft man mit dem elektronischen Schalter nicht. Das Problem bei Relais ist, wenn ich ein Relais habe, ist das alles prima. Wenn ich 100 Relais habe und ich schalte die alle zum selben Zeitpunkt um, die schalten halt nicht zum selben Zeitpunkt um. Die streuen die Schaltzeitpunkte, weil es ist halt was Elektromechanisches. Und die streuen schon so in der Größenordnung von 100 Mikrosekunden locker. Und wenn ich hohe Rechengeschwindigkeiten habe, tut das richtig weh, wenn ich Teile meiner Rechenschaltung 100 Mikrosekunden vor anderen Teilen anhalte. Danach ist mein Ergebnis definitiv Murks. Deswegen ist man sehr, sehr schnell auf elektronische Schalter gekommen.
Obwohl ich das Geräusch von dieser Maschine wirklich sehr, sehr beruhigend finde, würde ich jetzt fragen, wie fährt man ihn runter?
Das ist das Schöne. Kein Betriebssystem, kein Programm, kein Algorithmus. Ich einfach ausschalten.
Ja. Genau. Du drückst jetzt einfach den Netzschalter?
Genau. Also ich drehe noch sicherheitshalber die Intensität des Oszilloskops runter, damit, falls jemand das einschaltet, nicht Strahl einbrennt oder Ähnliches.
Ja. Und
dann drücke ich hier wirklich noch schnell Pause, auch damit sie einfach in einem sinnvollen Zustand ist, wenn man sie einschaltet. Und dann drücke ich wieder Netz.
Und dann ist sie aus.
Genau, dann ist sie aus.
Kehren wir mal aus der Vergangenheit in die Gegenwart zurück. Ich hatte das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Es gibt Leute, die an wirklich sehr aktuellen Themen forschen, wie zum Beispiel der KI. Du hast das ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Einer davon ist Jeffrey Hinton, der tatsächlich auch für Google gearbeitet hat. Und der ist der Meinung, also so berichten es unter anderem Wired, dass wenn wir in Richtung einer allgemeinen künstlichen Intelligenz gehen, dass dann eigentlich eine analoge Rechentechnik das Bessere wäre. Und da gibt es tatsächlich, also er sagt dann so Sachen wie, es wird mehr wie ein Mensch sein und nicht in der Lage sein, so viele Informationen aufzunehmen wie die digitalen Modelle. Und das klingt alles für mich so ein bisschen leicht esoterisch. Die Leute von Wired nannten es noch ein bisschen despektierlicher techno-veganistischen KI-Ansatz.
Großartig.
Finde ich total, ja. Aber hat der Mann einen Punkt? Ist das was wo du sagst, es ist eben ein Paradigma, es ist eine Denkweise, es ist etwas, was uns auch in der Zukunft so nützen kann?
Also er hat definitiv in der Hinsicht einen Punkt, als wenn man irrsinnig große künstliche neuronale Netze implementieren möchte mit Milliarden und Abermilliarden von Neuronen, dann skaliert das digital zu schlecht. Der Energiebedarf ist viel zu schlecht und die Trainingszeiten sind viel zu hoch. Das kann, denke ich, nur analog funktionieren. Das haben auch große Player im Markt erkannt. IBM hat ja vor einiger Zeit einen analogen Coprozessor vorgestellt, über den auch ziemlich viel in der Presse berichtet wurde. Kam jetzt vor einiger Zeit auch ein interessantes Nature Paper zu dem Thema raus. Das heißt, aus technologischer Sicht hat er definitiv recht. Es skaliert sehr viel besser als unsere klassische digitale Technik. Seit ich diesen Artikel gelesen habe, denke ich auch drüber nach und bin mir nicht ganz sicher, was ich quasi aus philosophischer Perspektive davon halten soll. Dazu muss ich jetzt auch noch gestehen, ich hatte seinerzeit als Nebenfach in meinem Mathestudium Prompt-Philosophie studiert. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ein interessanter Punkt ist, wenn ich eine analoge Implementation eines künstlichen neuronalen Netzes habe, dann ist die natürlich nicht perfekt. Und das hat sie mit einem biologischen neuronalen Netz gemeinsam. Das ist auch nicht perfekt. Ich weiß aber nicht, wie wichtig das nicht perfekte Verhalten von echten neuronalen Netzen für das ist, was wir mit ihnen machen. Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn man sich zum Beispiel Jazzpianisten oder so anguckt und mit denen spricht, wenn die sich verhauen, das merkt man nicht mal, weil dann sind sie halt mal in einer anderen Tonart und machen an der Stelle weiter. Und jeder denkt sich, boah, das war ja genial. Nee, der hat einfach daneben gegriffen, aber er ist genial genug, daraus was Brillantes zu machen. Eine digitale KI wird sich immer identisch verhalten. Mit selben Inputs und konstanten synaptischen Gewichten kommt immer dasselbe raus. Bei einer analogen KI, ich habe immer Rauschen. Sowas habe ich auch in biologischen Systemen. Ich könnte nicht, wahrscheinlich zumindest, ich denke es, ich weiß es nicht, ich vermute es, ich könnte nicht direkt Gewichte einer analogen KI auf eine andere kopieren, genauso wenig, wie ich das in dem biologischen System tun könnte, weil die synaptischen Gewichte halt, naja, erstaunlich unpräzise in dem biologischen Gehirn gespeichert werden. Es wäre definitiv sehr viel näher an dem, was uns die Natur vormacht. Und ich bin zwar Atheist, aber ich muss der Natur zugutehalten, sie hat halt schon verdammt lange Zeit gehabt, um was Brauchbares auszutüfteln. Und die Tatsache, dass sie es eben analog und nicht digital macht, sollte uns vielleicht zu denken geben.
Ich habe hier was, ich glaube, das hast du sogar, das ist, glaube ich, sogar von dir, in Zusammenhang mit einem Thema, das wir jetzt gleich weiter behandeln. Es kann nur analog geben, digital ist unterkomplex und auch nicht menschlich genug. Da lachst du.
Ja, das ist von mir.
Siehst du? Und gefunden habe ich das bei einem Projekt, an dem du mitgearbeitet hast, / noch mitarbeitest, das werden wir gleich rausfinden, ein Analogrechner on a Chip. Ist das nicht eigentlich schon ein Widerspruch in sich?
Nein, gar nicht. Die Idee, also was das analoge Rechnen ausmacht, ist ja eben der Verzicht auf den Algorithmus. Wie ich es implementiere, ist fast egal. Es gibt ja auch Digitalrechner in allen möglichen Technologien. Man erinnere sich vielleicht an mechanische Digitalrechner, über die das Spektrum der Wissenschaft in den 70ern berichtet hatte, den Tic-Tac-Toe-Computer mit seiner Holzausgabe-Ente, die dann genickt hat, um irgendwas anzuzeigen. Es muss in Richtung integrierter Schaltkreise gehen. Die Analogrechner haben eigentlich Jahrzehnte der Entwicklung verpasst, die die Digitalrechner ihnen im Moment noch voraus haben. Ende der 70er war abzusehen, Digitalrechner sind mindestens mal sehr viel preiswerter als Analogrechner. Und Digitalrechner haben den Vorteil, ich kann sie im Timesharing-Betrieb nutzen. Das heißt, ich kann einen Digitalrechner hinstellen, 100 Leute drauf loslassen. Jeder Manager freut sich darüber. Ein Analogrechner, ein klassischer, kann zu einem Zeitpunkt nur von einem Problem belegt werden. Programmtausch, selbst wenn ich das ganze Steckbrett rausnehmen kann, was man kann, ist trotzdem mühsam. Ich muss, wenn ich Pech habe, hunderte von Potentiometern per Hand neu einstellen. Das dauert einfach lange. Aber genau diese Probleme klassischer Analogrechner können wir natürlich problemlos mit moderner Halbleitertechnik erschlagen. Die vielen Kabel braucht kein Mensch mehr. Das kann ich mit Tausenden, Hunderttausenden elektronischer Schalter auch lösen. Das heißt, ich kann meinen Rechner nicht in einer Stunde umkonfigurieren, sondern in 100 Mikrosekunden, indem ich einfach wie in einem FPGA einen neuen Konfigurationsbitstream in den Analogrechnerchip reinschiebe. Und ich kann auf einem Chip hunderte von Rechenelementen unterbringen. Das heißt, ich kann das, was früher noch einen ganzen Schrank einnahm, perspektivisch auf einen integrierten Schaltkreis bringen, den ich als Co-Prozessor für digitale Rechner, zum Beispiel fürs High-Performance-Computing oder die künstliche Intelligenz verwenden kann.
Und wie sieht es jetzt aus mit dem Projekt? Wie weit seid ihr gekommen? Bist du gekommen oder seid ihr gekommen?
Also es ist definitiv ein Wir. Alleine kommt man da nicht weit genug. Dafür ist das Thema viel zu komplex. Wir haben vor 3 Jahren eine Firma gegründet, dafür die Anabrit. Und wir arbeiten seit 3 Jahren an dem Thema. Aber in Europa und vor allem in Deutschland Hardware zu machen ist, Verzeihung, dummes Wortspiel, hart. Es ist unglaublich schwer, Investoren klarzumachen, was man überhaupt tut. Das ist schon eine Herausforderung.
Ich kann es mir vorstellen, wie du adrett gekleidet durch die Tür kommst und sagst, ganz was Neues, Analogcomputer.
Genau, und alle denken, hä? Was? Das ist doch uralt. Wir sind gerade an der Digitalisierung. Da kommt so ein langhaariger Bombenleger mit einer dicken Brille und erzählt irgendwas von Analog.
Die Analogisierung.
Richtig,
das genau. Das ist der nächste Schritt.
Richtig, genau. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dass wir in Europa, in Deutschland einfach verlernt haben, Hardware zu machen. Wir haben ja eigentlich nichts mehr im Lande. Und das ist eigentlich fatal. Und mit analogen Rechnern in hochintegrierter Form hätten wir die Chance als Land wieder in einer, und das ist keine Nischentechnologie, das ist eine kommende Breitentechnologie, wirklich führend zu werden. Noch können wir gleichziehen mit Firmen wie IBM im KI-Bereich mit analogen Chips. Das schaffen wir mit Digitalrechnern nie. Also das kriegen wir nicht hin, eine eigene CPU zu machen mit 2-Nanometer-Technology-Node-Größe. Keine Chance. Aber hier haben wir wirklich die Chance, zumindest bei einer Technologie von Anfang an dabei zu sein. Aber leider tun sich Investoren sagenhaft schwer damit.
Ich könnte mir aber auch, also, oder andersherum, das war Quatsch gerade, ich fange den Satz nochmal an. Du hast gerade gesagt, man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen wie einen FPGA. Da habe ich jetzt natürlich die Assoziation, ja, aber warum macht man es denn nicht mit vorhandenen schaltbaren Chips? Also muss man da wirklich von Null anfangen? Wie muss ich mir das vorstellen?
So ganz von Null nicht. FPGA ist halt inhärent digital. Ja. Ich müsste letztlich eine Digitalschaltung für jedes zu lösende Problem auf einem FPGA synthetisieren.
Und was ein bisschen der ganzen Sache widerspricht.
Irgendwie schon, ja. Genau. Vor allem verliere ich einen großen Teil der Energieeffizienz, weil ich brauche dann eben doch mal wieder 10 parallele Leitungen, um einen Wert mit einem Promill Genauigkeit übertragen zu können. Es gibt viel, worauf man aufbauen kann. Es hat aber eben außer 2 akademischen Projekten, die, und das ist gar keine Kritik, das ist unvermeidlich, wenn das im Rahmen einer Doktorarbeit geschieht, natürlich meilenweit weg sind von einem wirklichen Produkt. Abgesehen davon hat das noch keiner versucht, vor allem nicht in einem Maßstab, der wirklich interessant ist für reale Problemlösungen. Es ist eine Sache, einen Analogrechner und Chip mit 16 Makrozellen zu machen. Damit kann ich demonstrieren, schaut her, es geht. Aber einen mit Hunderten oder irgendwann mal Tausenden von Rechenelementen zu bauen, das ist eine ganz andere Hausnummer.
Fühlst du dich trotzdem der Sache weiterhin so verbunden, dass du sagst, du bleibst da dran?
Unbedingt.
Okay.
Also das Analogrechnen wird mich ganz sicher bis zu meinem letzten Abend.
Naja, das glaube ich gerne, aber da hast du ja auch viele andere Möglichkeiten, das zu tun. Da brauchst du keinen Chip für. Ich meine jetzt das Thema Chip. Also du wirst
unbedingt.
Und wir vielleicht, wenn alles gut läuft, werden das auch noch erleben, dass das.
Da bin ich mir ganz sicher. Also wir werden eben, ich denke mal, 2 Jahren erste Prototypen-Chips haben, mit denen wir wirklich die Überlegenheit von hochintegrierten Analogrechnern für bestimmte Problemklassen demonstrieren können. Wichtig ist ja, es geht nicht darum, den Digitalrechner abzulösen, aber es geht darum, dem Digitalrechner einen neuen Koprozessor zur Seite zu stellen.
Und ein neues Paradigma im Denken gerne auch noch als Nebeneffekt mit einzuführen.
Richtig. Und das ist unglaublich ähnlich zu dem, was die Quantencomputer-Szene macht. Ich meine, Quantencomputer-Standalone bringt mir auch nichts. Ich muss den mit einem Digitalrechner koppeln, um ihn zu konfigurieren und zu parametrisieren. Nur im Unterschied zu einem Quantencomputer hat der analoge Ansatz den großen Vorteil, ich muss nichts auf ein paar Millikelvin runterkühlen. Ich brauche keine irrsinnigen Abschirmvorrichtungen. Es ist einfach technologisch sehr viel einfacher. Wir reden hier nicht von wirklicher Grundlagenforschung, sondern wir reden von Hands-on-Engineering.
Das umgesetzt werden muss, wofür Richtig. Man Geld braucht, aber wo nicht bei Null angefangen
Richtig.
Werden muss.
Vor allem, wo auch noch nicht unklar ist, ob das überhaupt funktioniert. Es ist vollkommen klar, dass das funktioniert. Das kann man auch schon mit modernen, diskret aufgebauten Analogrechnern demonstrieren, dass die Technologie extrem zukunftsreich ist. Das muss man jetzt nur noch auf einen Chip bringen.
Ich wünsche dir da auf jeden Fall viel Glück. Wir kommen mal noch zu Unterstützung, die du vielleicht ja auch gebrauchen kannst beim Museum. Wie sieht es denn da aus? Gibt es Dinge, die du dir wünschst? Oder wenn jetzt die Zuhörerschaft sagt, Mensch, naja, ich könnte mir vorstellen, da kann man sich irgendwo beteiligen oder man kann vielleicht mithelfen oder vielleicht hat man auch noch, naja, im Keller, also ich weiß nicht, wer im Keller einen Analogrechner hat, der...
Du wirst lachen, das ist gar nicht mal so selten.
Okay, dann, also, wer genau. im Keller einen Analogrechner, sollen sich solche Leute bei dir melden, ja, oder was wünschst
unbedingt,
du dir?
Unbedingt. Ja. Ich wünsche mir, dass solche Maschinen bitte, bitte nicht auf dem Schrott landen, auch wenn sie schrottreif aussehen. Also ich hatte vor einigen Jahren eine Maschine bekommen, das war eine Europalette voll mit Müll. Und selbst meine Frau, die sehr leid geprüft ist, meinte, das wird nie was. Und das hat 1,5 Jahre gedauert, aber mittlerweile sieht die Maschine wieder perfekt aus und funktioniert wieder. Also egal wie traurig das System aussieht, man kann es mit viel Liebe und Geduld noch retten. Und das ist wirklich meine größte Bitte, bitte, bitte nicht verschrotten.
Und du bist auch interessiert an den Geschichten dahinter.
Ja, ne? Genau. Also Unterlagen, mündliche Geschichten von Leuten, die damit gearbeitet haben. Denn das ist eine Kultur, die verloren gegangen ist. Und ohne das klassische Analogrechnen sähe unsere Welt ganz anders aus. Wir hätten keine Flugzeuge, wie wir sie heute haben. Wir hätten keine Raumfahrttechnik, wie wir sie heute haben. Wir hätten nicht mal Autos, wie wir sie heute haben. Moderne Fahrgestelle mit diesen unglaublich gut abgestimmten Federdämpfersystemen wären ohne Analogrechner gar nicht denkbar gewesen. Es gehört zu unserer technologischen Kultur dazu und darf nicht verloren gehen.
Also dann, ich habe dir ja gerade viel Glück gewünscht bei der Sache mit dem Analogrechner und der Chip, aber ich möchte das noch erweitern. Ich wünsche dir auch, dass du, wie wir es ganz am Anfang der Sendung so ein bisschen hatten, als es um den Telefunken geht, dass du natürlich alle Zeit in deiner irgendwann kommenden Rente findest, sich damit zu beschäftigen, aber auch die Zeit vielleicht findest und die Möglichkeit, das Museum noch mehr Menschen zugänglich zu machen und vielleicht auch noch mehr zu publizieren. Es gibt zwei Bücher, glaube ich, von dir, ne, die aber also das ist eher technische Abhandlungen, richtig?
Nein, also das eine Buch, Analog Computing, das jetzt, was ich nie gedacht hätte, in einer stark erweiterten Zweitauflage herauskam, das hätte niemand gedacht. Der Verlag am allerwenigsten, das war, als wir das veröffentlicht hatten, so ein Orchideenthema. Und da sieht man, wie das Interesse in den letzten knapp 10 Jahren wirklich sprunghaft angestiegen ist, dass es sich wirklich rentiert hat, eine überarbeitete Zweitauflage draus zu machen. Also dieses Analog Computing, das beschäftigt sich wirklich mit der Geschichte von den Anfängen vom Mechanismus von Antikythera bis hin zu heute, auch mit den technischen Hintergründen. Und dann gibt es noch Analog and Hybrid Computer Programming, das ist sehr technisch. Das ist sehr technisch und sehr mathematisch. Da geht es wirklich darum, wie programmiere ich solche Systeme? Wie funktionieren Hybridrechner? Wie bereite ich meine Probleme für diese kommende Technologie auf?
Also vielleicht je nach Typ, vielleicht erst das eine, dann das andere. So kann man das vielleicht sagen. Bernd Ullmann, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du all diese Sachen bewahrst, dass du der Technologie vielleicht neuen Raum geben kannst im Leben von Leuten und eben auch zugänglich machst und vor allem darauf hinweist, dass sie eben keine vergangene, obsolete Technologie ist, sondern durchaus noch ihre Berechtigung hat. Jetzt kommt der Werbeblock in eigener Sache. Ich muss mal noch dran denken, es gibt tatsächlich noch einen Podcast, den kann man hier auch noch finden, wo wir im Arithmeum, im Museum für Rechnen und Rechenmaschinen in Bonn waren, was ich auf jeden Fall auch sehr empfehle. Das thematisch überlappt sich ein bisschen, aber auch nicht so super doll. Aber wenn Bernd Ullmann irgendwann sein analoges System on a Chip herausbringt, dann liest man darüber natürlich auf golem.de und auch alles andere über analoge und digitale Computer. Neuigkeiten dazu auf golem.de. Das war der Werbeblock in eigener Sache. Vielen Dank, Bernd Ullmann. Und ich hoffe, wir machen jetzt hier noch einen kleinen internen Spaziergang durch die Sammlung. Hier ist nämlich noch so viel zu sehen und ich verweise darauf. Die Webseite ist natürlich in den Shownotes. Danke und tschüss.